Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
der Journalist Christoph Schwennicke, Politikchef und Mitglied der Chefredaktion von T-Online und ehemaliger Herausgeber und Chefredakteur des Magazins Cicero. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich, da zu sein. Hallo.
Herr Schwennicke, heute ist Weltspieletag und ich habe beim Spielen den Eindruck, das Thema ist eins, das total polarisiert. Ich kenne Familien, die spielen Wochen durch, planen ihre Urlaube schon nach Tagen, welches Spiel dann an welchem Abend gespielt wird und sind da total hyper. Und ich kenne die anderen, unter anderem auch in meiner Familie, so ein paar, die sagen, ganz ehrlich, Spielen tötet jedes ernsthafte Gespräch. Zu welchem Lager zählen Sie sich?
Also ich bin dazwischen. Ich bin da kein Extremist, weder in der einen noch in der anderen Richtung. Wenn ich es mal tue oder wenn wir es mal tun, dann denke ich mir jedes Mal, könnte man öfter machen, mach's dann aber auch wieder nicht. Also insofern bin ich da dazwischen nicht so extremer Spielfanatiker, aber auch kein Spielabstinenz. Und ich würde nicht sagen, dass das automatisch irgendwie Geselligkeit abtötet. Das kommt dann sehr auf das jeweilige Spiel an, das man spielt.
Also ich halte mal fest, moderat gemäßigt. Haben Sie ein Lieblingsspiel?
Ja. Das heißt Rummy Cup und ist im Prinzip eine Version von Rummy mit so kleinen Chips, die man hinlegen muss. Also es ist eigentlich Rummy als Brettspiel, hätte ich jetzt mal gesagt.
Ja, das kenne ich. Das ist das Lieblingsspiel von meiner Oma und mir und wir spielen es jedes Mal, wenn ich dort bin. Macht großen Spaß. Und es ist vor allem, finde ich, so eine Mischung aus Strategie, weil man selber so gucken muss, wo lege ich denn was an, wo kann ich was verschieben und ein bisschen Glück natürlich, weil es davon abhängt, was man zieht.
Ganz genau. Und es ist immer noch genug Zeit, auch sich zu unterhalten.
Christoph Schwennicke ist Mitglied der Chefredaktion und Politikchef bei T-Online und er ist heute mein Gast hier im Studio, um auf die Themen dieses Tages zu schauen. Emmanuel Macron beendet heute seinen dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland. Er trifft heute Nachmittag noch Bundeskanzler Scholz auf dem deutsch-französischen Ministerrat auf Schloss Meseberg. Und er hat gestern bei seiner Rede in Dresden vor der Frauenkirche am Nachmittag zum Teil auf Deutsch deutlich gemacht, wie wichtig ihm ein geeintes Europa ist.
Errichten wir ein mächtiges, ein souveränes und ein humanistisches Europa. Ganz nach unseren Devisen. Einigkeit, Recht, Freiheit, Liberté, Égalité, Fraternité.
Ja, und heute Vormittag hat Macron den Preis des Westfälischen Friedens in Münster bekommen für seine proeuropäische Politik, die Frieden in Zeiten des Krieges stifte. So heißt es in der Jurybegründung. Mit den Worten jetzt, die er da gerade auf Deutsch gesagt hat, im Ohr, Christoph Schwennicke, hat er diesen Preis verdient?
Absolut. Und wir hier in Deutschland dürsten ja auch so ein bisschen nach solchen Worten, wie er sie sucht, wählt und findet. Wir sind da im Moment ein bisschen unterzuckert, um es in einem anderen Bild zu sagen, weil weder unser Bundespräsident noch unser Bundeskanzler für meine Begriffe jedenfalls die Gabe der großen Rede so haben, wie sie Emmanuel Macron hat.
Ich meine, der Bundespräsident schreibt immerhin Bücher mit dem Titel Wir. Der versucht es zumindest.
Ja, aber also er, wenn er Reden hält, auch zuletzt zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes, da gehen schon viele Chancen vorüber, die er hätte, um auch mal wirklich was Markantes zu setzen. Das tut er nicht. Ich habe immer den Eindruck, dass er eine Schere im Kopf hat und er immer denkt, wie könnte das jetzt gesehen werden und nie diese Freiheit hat, auch mal wirklich vielleicht das Risiko einzugehen, anzuecken. Das macht Macron. Da würde ich jetzt wiederum kritisch anmerken, dass bei ihm vielleicht manchmal eine gewisse Diskrepanz zwischen der Größe der Worte und der Größe der Taten festzustellen ist.
Stichwort Taten. Er hat ja in seiner Rede tatsächlich einige Taten angeteasert, die er noch vorhat. Also er möchte, so hat er es mehrmals betont, den europäischen Haushalt verdoppeln durch eine Investitionsstrategie oder gemeinsame Schuldenaufnahme. Da sehe ich auf jeden Fall Konfliktpunkte, was die Bundesregierung angeht, aber zumindest sagt er mal konkret, was er da vorhat.
Ja, das ist ein Plan, das ist ein Konzept, von dem Sie zu Recht sagen, dass die Bundesregierung, die Ampel, da keinen Schritt mitgehen möchte bei aller jetzt auch demonstrierten Eintracht und Einigkeit bei diesem Staatsbesuch. Aber das ist ein Versuch, gemeinsame Schulden aufzunehmen. Da ist die deutsche Regierung strikt dagegen. Also da wird noch viel zu besprechen sein. Und da liegen wirklich noch Welten zwischen Frankreich und Deutschland, was nicht schlimm ist. Ja, also es gibt eben große Themen, über die muss man sich dann mal auseinandersetzen. Aber so wie Deutschland hierzulande auf der Schuldenbremse steht, so tut Deutschland es eben auch im europäischen Zusammenhang.
Trotzdem würde ich Macron lassen, dass er wirklich mit dieser Rede es geschafft hat, so eine Leidenschaft und so ein Herzblut für das Projekt Europäische Union dazulassen und rüberzubringen. Und ich kann auch verstehen, es gab in letzter Zeit ja immer Berichte, dass es ruckelt in der deutsch-französischen Zusammenarbeit, und dieses deutsch-französische Tandem wurde ja immer gesehen als Motor der EU. Aber wenn sich da jetzt wirklich jemand hinstellt in Dresden und eben einen Staatsbesuch macht, der ja eigentlich seit mehr als 20 Jahren nicht so stattgefunden hat, dann darf das ruhig auch ein bisschen tropfen von Pathos, und dann darf da die Leidenschaft durchkommen, und dann muss man nicht sofort immer sagen, ah, aber der Inhalt passt nicht.
Das stimmt. Also diese Leidenschaft, ich habe es ja schon gesagt, die fehlt uns hierzulande auch oft, weil wir eben da etwas spröder allgemein sind. Wir müssen die Kulisse mitdenken, vor der er das gemacht hat, vor der Frauenkirche in Dresden, die nun ein Sinnbild des Zweiten Weltkriegs ist, weil Dresden so schrecklich bombardiert worden ist. Also ja, da darf ruhig etwas Pathos sein, und Leidenschaft ist der Ursprung aller Politik. Und deswegen würde ich mir davon auch mehr in Deutschland wünschen. Und wenn ich mir eben was vom französischen Staatspräsidenten wünschen dürfte, dann wäre es etwas mehr Taten, zum Beispiel eben im Zusammenhang mit der Ukraine-Unterstützung, wo er sich damit hervortut, Tabus zu brechen, indem er sagt, Bodentruppen sind vorstellbar. Aber bei dem, was bislang geleistet wird, nämlich bei Waffenlieferungen, sich im Vergleich zu Deutschland doch sehr stark zurückzuhalten. Da würde ich sagen, mach doch lieber erstmal das, was jetzt ansteht, bevor man da sehr große Worte wählt, die letztlich wohlfeil sind, weil sie vermutlich oder ziemlich sicher eh nie eingelöst werden müssen.
Wir hatten am Abend die französische Kunsthistorikerin und Professorin Bénédicte Savoy im Programm. Die ist Professorin an der TU Berlin. Und die hat auch auf Macrons Rede reagiert. Und ich sehe da ein paar Parallelen zu Ihnen, was den Inhalt angeht.
Denn es sind viele große Wörter, auch in den Augenblicken, wo er zum Beispiel über die Zusammenarbeit der Universitäten gesprochen hat. Das klingt gut, aber in Frankreich sind die Universitäten dermaßen unterfinanziert, dass eine Zusammenarbeit mit den reichen deutschen Unis momentan in Wahrheit nicht wirklich gut zu machen ist. Es gibt ein Klaffen zwischen diesen Worten und der Politik. Und ist es vielleicht ein Grund, warum die deutsche Spitzenpolitik da vielleicht nicht ganz sofort begeistert ist und Feuer fängt?
Trotzdem setze ich dagegen, wer keine Vision hat, muss gar nicht erst anfangen.
Ja, das ist richtig. Aber wer nur Visionen hat und nicht Wirklichkeiten schafft, hat auch ein Problem. Und weil die Dame das gerade auf die Universitäten gemünzt hat, ich habe selber ein Jahr in Metz, also mal gerade so jenseits der Grenze, studiert, und tatsächlich, also französische Universitäten, ich rede jetzt von den normalen Universitäten und nicht den Elite-Einrichtungen, die, glaube ich, auch Herr Macron besucht hat, alle der Spitzenpolitiker waren nicht auf der normalen Universität, die kannst du nicht vergleichen mit deutschen Universitäten, da liegen Welten dazwischen.
Christoph Schwennicke ist Politikchef und Mitglied der Chefredaktion beim Online-Portal T-Online, und er ist heute mein Gast, um auf die Themen dieses Tages zu schauen. Heute ist eine neue Studie rausgekommen, die befasst sich mit der Jugend in Europa. Die TUI-Studie Jugend in Europa ist überschrieben mit den Adjektiven europäisch, demokratisch, kritisch. Da wurden knapp 6000 junge Menschen zwischen 16 und 26 befragt in mehreren europäischen Ländern, und die mehr als die Hälfte findet, dass die Mitgliedschaft ihres Landes in der EU eine gute Sache sei. Wahlen und Demonstrationen halten die jungen Menschen für wirkungsvolle Instrumente, um politischen Einfluss zu nehmen, soweit so gut. Und dabei fand ich interessant, dass nationale Wahlen schon in der Wahrnehmung wichtiger waren als die Europawahlen. Sieht man ja auch oft an der Wahlbeteiligung. Und noch ein interessantes Ergebnis: nur jeweils knapp ein Fünftel fühlt sich durch das Parlament des eigenen Landes und durch das EU-Parlament repräsentiert. Da muss sich die EU aber nochmal anstrengen, Herr Schwennicke.
Ja, absolut. Dass die nationalen Parlamente oder die nationalen Wahlen zu den Parlamenten da höher angesiedelt werden, entspricht natürlich auch der Wirklichkeit insofern, als dass der Bundestag mehr Rechte hat als das Europäische Parlament, selbst wenn deren Rechte auch gestärkt worden sind in letzter Zeit. Insofern hat die Jugend da ein ganz gutes Gespür für die Realitäten in Europa. Und tatsächlich ist aber der Befund, finde ich, dass die Hälfte davon Europa für eine gute Sache hält, erfreulich. Vielleicht spielen da, jetzt komme ich zurück zu Macron, eben auch solche leidenschaftlichen Plädoyers, wie sie Herr Macron hier in Dresden gehalten hat, eine wichtige Rolle.
Wir hatten heute Morgen Thorsten Faas im Programm. Der ist Politikprofessor an der FUR Berlin und hat an der Studie mitgewirkt. Und der hatte auch noch einen Punkt, an dem bin ich hängen geblieben.
Die jungen Menschen fühlen sich als europäisch. Sie finden auch die Mitgliedschaft ihrer Herkunftsländer für eine gute Sache. Aber zugleich schauen sie sehr kritisch auf Tagespolitik, auf Prozesse, Akteure, Inhalte auch. Und das kann man sagen, ist riskant, weil wir natürlich auch da, zumindest aus Sicht der politisch Verantwortlichen, auch Zustimmung erwarten. Und aber man kann auch sagen, genau so soll es sein. Das Fundament muss stabil sein. Aber so ein gesunder, kritischer Blick auf das, was tagespolitisch passiert, ist in einer Demokratie gar nicht schlecht. Und das zeigen die jungen Menschen eigentlich geradezu ideal.
Das fand ich ganz interessant, dass das natürlich zweischneidig ist. Einerseits will man die Diskussion, und es ist ja schon auch so, dass Brüssel als das bürokratische Monster oft dargestellt wird. Und auch darüber muss man ja diskutieren können. Andererseits fand ich auch interessant, dass es natürlich auch als Risiko gesehen werden kann, weil auch durch eine kritische Diskussion natürlich Vertrauen schwinden kann.
Ja, und ich finde, die Jugend hat das Recht, immer etwas rebellisch zu sein und Dinge auch grundsätzlich in Frage zu stellen. Selbst wenn uns das dann vielleicht manchmal etwas ungestüm und überschießend vorkommt, das ist das Recht der Jugend. Was mir tatsächlich, was ich schade finde, ist, dass es gab unlängst da noch eine andere Jugendstudie, in der das auch auftauchte, dass die Jugend im Moment eben keine so unbeschwerte Jugend hat, wie ich sie seinerzeit haben konnte, obwohl auch da der Kalte Krieg existierte, aber das war nichts im Vergleich zu heute. Wenn ich sehe, dass also Corona ist vorbei, aber natürlich in den Knochen, das Klima ist ein Riesenproblem, der Krieg ist wieder zurück, ja, vor der Haustür, und die Kassen sind leer und die Boomer, zu denen ich gehöre, gehen bald in Rente. Also das ist tatsächlich eine Gesamtsituation, in der man verstehen kann, dass ein Teil der Unbeschwertheit, die der Jugend zu eigen sein sollte, im Moment eben nicht so ausgelebt werden kann.
Ganz interessant, dass Sie das sagen, weil natürlich in dieser Studie auch untersucht wurde, was ist denn das wichtigste Thema? Stichwort Klima haben Sie gerade schon angesprochen. Da hätte ich auch gedacht, das ist vielleicht auch so mit oben. Der Politikprofessor Thorsten Faas hat aber nochmal klargestellt, nee, also Klima ist nicht unwichtig, aber es gibt noch ein anderes Thema, das die Jugend in Europa für sehr drängend hält.
2019, das galt ja damals die Europawahl als die Klimawahl, die Grünen damals sehr, sehr stark. Und da sieht man jetzt im Vergleich, dass sich das doch deutlich verschoben hat. Da sehen wir erstmal europaweit, dass auch hier bei den jungen Menschen das Thema Zuwanderung, Migration doch weit oben auf der politischen Agenda steht. Auch der Klimaschutz ist da noch durchaus oben, aber nicht mehr unbedingt ganz vorne.
Finde ich ganz interessant, dass, weil wir es vorhin von Worten und Taten die Folgen hatten, dass ja dieses Thema Migration oder eben die Einigung auf eine Asylreform EU-weit jahrelang diskutiert wird und jetzt in den Startlöchern steht, dass sich tatsächlich was tut. Das heißt nicht alle gut, aber es gibt zumindest eine Einigung zwischen den EU-Mitgliedstaaten, die Asylpolitik zu verschärfen und umzuändern und zu vereinheitlichen. Sind das dann solche Taten, wo Sie sagen würden, ja, da ist dann das Pathos mal kurz hinten angestellt und da passiert wirklich was?
Ja, das hat eben aber auch viel zu lange gedauert, muss man sagen. Und ich erinnere mich noch gut an die Jahre 2015 folgende. Damals habe ich mir schon erlaubt, auch bei Ihnen in der Sendung, eine kritische Grundhaltung der Politik von Angela Merkel gegenüber, die da die treibende Kraft war, einzunehmen.
Ich erinnere mich.
Dafür ist man damals sehr kritisiert worden, um es milde zu formulieren. Heute ist ein Command da, ein allgemeines Verständnis davon, dass diese Form der ungeregelten Migration so nicht weitergehen kann. Und dieses Gespür haben natürlich die Jugendlichen auch sehr genau. Ich habe vorhin gesagt, sie müssen einerseits schon die viele Renten für die Boomer zahlen und sie müssen natürlich auch die Kosten der Migration zahlen. Und das sehen sie und das macht sie natürlich auch nicht froh. Diese Studie unter Herrn Hurelmann, die ich vorhin auch zitiert habe, hat leider auch ergeben, dass es sein könnte, dass einige dieser jungen Menschen jetzt bei der Europawahl eben stärker rechts wählen, als ich persönlich das jetzt für gut halten würde. Also dieser Trend ist leider auch zu brauchen. Das übrigens auch, weil ich vorhin sagte, eigentlich ist es das Recht der Jugend, unbeschwert zu sein, rebellisch zu sein. Eigentlich ist es auch das Recht der Jugend, links zu sein. Ja, und zwar ruhig auch etwas unbedarft links, wenn ich das so sagen darf.
Nehmen Sie da sich als eigene Anschauung?
Vielleicht. Also jedenfalls habe ich natürlich auch gegen die Pershing 2 damals in Neu-Ulm demonstriert. Das war nicht weit weg von unserem Wohnort. Also wenn da jetzt so ein Rechtsruck in Anführungszeichen bei der Jugend stattfindet, ist es eigentlich auch untypisch für diese Lebensphase. Zeigt aber, wie ernst sie die Situation für sich in den kommenden Jahren einschätzen. Und die Gefahr besteht eben, dass sie in ihrem Wahlverhalten die falschen Schlüsse daraus ziehen. Denn dieses Thema ist bei den ganz Rechten nicht gut aufgehoben.
Christoph Schwennecke ist Teil der Chefredaktion bei T-Online und außerdem Politikchef dort. Und er hat ein Thema mitgebracht, über das er sich geärgert hat. Ich spoiler mal kurz, Herr Schwennecke, Sie möchten gerne das Video von Sylt nochmal aufgreifen. Ich rekapituliere das nochmal. Ich nehme eigentlich an, dass Sie, die Sie zuhören, mittlerweile doch mitbekommen haben, worum es geht. Aber wer weiß, vielleicht sind Sie nicht so viel auf den sozialen Medien unterwegs und haben es vielleicht zumindest noch nicht gesehen. Vergangene Woche ist ja ein Video viral gegangen. Das zeigt Partygäste in einem Club auf Sylt. Die grölen auf die Melodie eines Partysongs. Deutschland den Deutschen, Ausländer raus, ist da zu hören. Dann schwenkt die Kamera, man sieht einen Partygast, der sich ein Hitlerbärtchen andeutet und den rechten Arm nach oben reckt. Jetzt habe ich den Eindruck, und Sie haben gerade schon gelacht, als Sie gesagt haben, Sie wollen das nochmal aufgreifen, dass schon sehr, sehr viel zu diesem Video und auch zu dieser Diskussion danach gesagt wurde. Warum bringen Sie das nochmal mit, Herr Schwennecke?
Also, diese Videosequenz ist widerlich und man weiß auch gar nicht, wie viel. Ich könnte gar nicht so viel trinken, um so einen Quatsch zu veranstalten. Ich weiß gar nicht, wie man, in welchem Zustand auch immer dazu kommen kann. Das gesagt habend, scheint mir dann die Reaktion darauf auch wieder überschießend zu sein. Also es ist ja das ganz, ganz große Besteck rausgeholt worden. Der Bundespräsident, der Bundeskanzler, alle haben sich dazu geäußert. Und da würde ich sagen, da stelle ich mal in Frage, ob die Verhältnismäßigkeit tatsächlich noch gewahrt wurde. Und ich gebe auch ganz, ganz offen zu, dass ich immer wieder auch daran leide, wie sozusagen im digitalen Zeitalter die Gesetzmäßigkeiten der digitalen Berichterstattung da einfach durchschlagen, weil eben was klickt, wird eben gemacht und wird noch mehr gemacht und was viral geht auch. Und da bleibt mir manchmal ein bisschen die Besinnung auf der Strecke. Nochmal, was da passiert ist, es ist scheußlich. Und damit soll man sich auch befassen und kritisch befassen. Aber was dann daraus wurde, und das Schlimme ist ja, so eine Woge, die dann da entsteht, wird ja auch sofort wieder von der nächsten Sache wieder abgelöst. Und dann hat man sich mal richtig empört und letztlich bleibt aber wieder nichts davon übrig. Also da etwas mehr Besinnung, ja, dafür würde ich gerne plädieren in dem Zusammenhang auch. Denn es ist oft auch sehr billig, einfach da, letztlich auch damit Geschäfte zu machen.
Ah, interessant. Haben Sie da ein Beispiel? Also denken Sie da an Clickbait-Portale?
Ja, natürlich muss man da unheimlich aufpassen, weil das ist eben die Währung, also die in der auch T-Online bezahlt wird. Und da ist es eben sehr schwer, sich dann diesem Mechanismus zu widersetzen. Und das ist so ein Fall, bei dem ich den Eindruck habe, dass man das zu wenig gemacht hat und dass die Politik auch im Übermaß dann, also was machen wir, wenn was wirklich Großes ist, wenn jetzt schon Bundespräsident und Bundeskanzler so da eingestiegen sind? Nochmal, es war saublöd, aber ob die Dimension der Reaktion da angemessen ist, stelle ich in Frage.
Ich sehe da verschiedene Ebenen bei dem, was Sie angesprochen haben. Einerseits hat mich auch beschäftigt, was für eine Hetzjagd online losgegangen ist. Das hat ja wirklich zum Teil so an Selbstjustiz gegrenzt. Da wurden die Klarnamen der Beschuldigten online veröffentlicht. Die Betreiber dieses Clubs haben Morddrohungen erhalten. Da würde ich auch ganz klar dafür plädieren zu sagen, nicht okay, sind Gerichte dafür da, zu klären, ob das justiziabel war, was da passiert ist. Und das wird ja jetzt auch tatsächlich seinen Gang gehen. Die andere Ebene ist, Sie haben gerade die Formulierung genutzt, wenn ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber es ging so ein bisschen in die Richtung, wenn dann was richtig Schlimmes ist, dann hat man das Recht sozusagen, da nochmal mehr drauf zu schauen und sich vielleicht mehr zu empören. Ich weiß gar nicht, ob ich das so trennen würde. Mhm. Wir hatten bei uns in der Sendung am Abend den Sozialpsychologen Andreas Zick. Und der hat, finde ich, nochmal ganz gut deutlich gemacht, dass man das oft nicht trennen kann. So dieses vermeintliche Partygesänge, die eben nicht okay sind, und eben die Ideologie, die dahinter steht.
Von Rechtsextremen werden die Ideologien produziert und es geht dann ganz schnell in diesen mittleren Schichten, in diese Parallelgesellschaften, in die kleinen elitären Kreise, die mit den Rechtsextremen eine Verachtung von System, Verachtung von Medien, Verachtung der Regierenden, die teilen und sich auch verstehen als eine gemeinschaftliche Widerstandsbewegung. Und die Normalisierung, die sehen wir, indem das rausgegrillt wird, indem es als Party gefeiert wird.
Wie reagieren Sie darauf?
Ja, denke ich nochmal drüber nach. Ist ein Denkanstoß, den nehme ich gerne mit aus dieser Sendung.
Christoph Schwennicke verantwortet den Themenbereich Politik und ist Teil der Chefredaktion bei dem Online-Nachrichtenportal T-Online. Bei dem israelischen Angriff auf ein Flüchtlingslager in Rafah am Sonntagabend sind mindestens 45 Menschen gestorben. Und da möchte ich jetzt draufschauen, gemeinsam mit Herrn Schwennicke. Der israelische Ministerpräsident hat von einem tragischen Fehler gesprochen und die Tragödie sei trotz der israelischen Bemühungen, Schaden von Zivilisten abzuwenden, geschehen. Die internationalen Reaktionen, die gehen seitdem weiter. Der UN-Sicherheitsrat befasst sich heute in New York in einer Dringlichkeitssitzung mit dem Vorfall. Jetzt ist mir da sofort das Urteil des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag in den Kopf gekommen. Der hat ja vor ganz kurzem angeordnet, dass Israel seine Offensive im Gebiet von Rafah einstellen und alle anderen Aktionen unterlassen müsse, die zur Verschlechterung der Lage für die Zivilbevölkerung führten. Ich frage mich da, so zynisch das vielleicht klingt, was dann eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats überhaupt bewirken kann, außer Symbolpolitik zu sein in dem Zusammenhang, weil eben dieser Angriff in Rafah auch nach diesem Urteil passiert ist.
Ja, Symbolpolitik ist auch Politik. Sie haben recht, faktisch wird es am Vorgehen Israels und auch an der Grundhaltung von Benjamin Netanyahu leider nichts ändern. Es ist ja ohne Frage so, dass Israel nach diesem Massaker, muss man ja sagen, der Hamas das Recht hatte, sich zu wehren, sich zu verteidigen. Aber was seither passiert, also da fällt es einem schwer, wirklich ja dahinter noch zu stehen. Und jetzt will ich mal das Gute im Schlechten herausnehmen. Immerhin hat es Herr Netanyahu das erste Mal, soweit ich weiß, über seine Lippen gebracht, hier von einem Fehler zu sprechen. Das hat er bislang immer vermieden. Und zugleich ist wahrscheinlich dieser Anspruch, den er politisch von Anfang an erhoben hat, die Hamas letztlich auszulöschen, nicht einlösbar, ohne dass es zu so schrecklichen Ereignissen kommt. Ich meine, wir erinnern uns, dass zu Beginn gesagt wurde, geht bitte alle in den Süden des Gazastreifens, dann sind alle in den Süden gegangen und jetzt wird der Süden Rafah genauso angegriffen. Also nochmal bei allem Verständnis für Israel in dieser Situation, das ist schwer noch zu verteidigen, was da passiert.
Jetzt passiert heute gleichzeitig etwas, über das ich auch gerne mit Ihnen sprechen möchte. Heute erkennen weitere Staaten Palästina als Staat an. Norwegen hat das schon getan, Irland möchte noch, Spanien heute Nachmittag. Das bekommt durchaus eine breitere Wahrnehmung und ist natürlich in dieser Gleichzeitigkeit, in der gerade dieser Angriff auch passiert ist, schon was, was so eine Diskrepanz an möglichen Interpretationen auch dieser Situation aufmacht, finde ich.
Ja, also man kann... Politik ist immer auch Timing und man kann aus guten Gründen sagen, genau jetzt muss das sein. Ich teile diese Ansicht nicht. Ich glaube, das ist eine Sache, die man nicht in einem so heißen Stadium des Konflikts so tun sollte. Wie ich auch fand, Sie haben auf Den Haag verwiesen, dass es nicht, Stichwort Timing auch wieder, dass es nicht besonders klug war aus meiner Sicht, die Hamas und Benjamin Netanyahu quasi gleichzeitig mit Haftbefehl auszuschreiben, so nenne ich es jetzt mal.
Also das war der
auch da hätte ich gesagt, wäre es politisch klüger gewesen, das voneinander zu trennen. Und deswegen finde ich es auch nicht klug, bei allen guten Argumenten für einen Staat Palästina, sich da jetzt damit so zu positionieren, wie es die drei Länder tun, die Sie genannt haben.
Obwohl die sich ja einreihen in eine ganz große Anzahl von Staaten, die diese Anerkennung schon längst ausgesprochen haben. Also 141 Staaten erkennen den Staat Palästina an, die Mehrheit der 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, da sind jetzt die neun noch nicht mitgezählt. Unter anderem Schweden sind dabei, die Ukraine, Brasilien, Tschechien, Mexiko, also wirklich einige, auch EU-Mitglieder. Könnte man ja sagen, gut, ist wirklich auch einfach eine Aussage, die auch mit diesem ganz speziellen Timing jetzt die Diskussion um eine zugegebenermaßen weit wegweilende, aber immerhin eine Zwei-Staaten-Lösung weiterbringen könnte.
Ja, das ist eine Position, die man einnehmen kann. Ich nehme die andere ein, dass in so einem Moment nicht der ideale Zeitpunkt ist, dieses Statement so abzugeben. Und die anderen Länder, die Sie genannt haben, haben das lange vorher gemacht und eben nicht in einer, ich kann mich nicht ins, also der Nahostkonflikt schwelt immer, aber was wir im Moment haben, ist lange nicht da gewesen. Und deswegen glaube ich, ist das ein politisch ungünstiger Moment für dieses Statement zugunsten Palästinas, eines Staates Palästina.
Offenbar ist für Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius die Wehrpflicht doch vom Tisch. Im SPD-Präsidium soll er am Montag erklärt haben, dass er nicht zur Wehrpflicht zurück möchte. Und stattdessen möchte er mit Anreizen arbeiten, wie zum Beispiel einem kostenlosen Führerschein, der dann dafür sorgen soll, dass mehr junge Leute sagen, oh, ich kriege einen kostenlosen Führerschein, dann kann ich auch den Wehrdienst machen. Und er möchte sich offenbar auch ein bisschen an das Beispiel Schweden anlehnen. Dort ist es so, dass zunächst alle jungen Bürger zum 18. Geburtstag angeschrieben werden, einen Fragebogen ausfüllen müssen. Da geht es dann um Angaben zur körperlichen Fitness, aber auch um die Frage, ob sie sich prinzipiell einen Wehrdienst vorstellen könnten. Und der Spiegel hatte zuerst über diese Pläne berichtet. Und ich möchte drüber sprechen mit meinem Gast Christoph Schwennicke. Er ist in der Chefredaktion von T-Online und der Politikchef dort. Herr Schwennicke, ich war überrascht und heute in der Redaktionssitzung auch einige andere, dass diese Stoßrichtung jetzt doch entgegen des Wiedereinsetzens der Wehrpflicht geht, weil es doch immer mal auch Signale gegeben hatte, dass Pistorius das so ein bisschen als sein Baby auch sieht. Wie geht's Ihnen da?
Ja, Sie dürfen da auch überrascht sein. Das ist auch überraschend und er ist am Ende schlicht und ergreifend ausgebremst worden. Es ist nicht so, dass er seine Meinung geändert hätte, sondern Olaf Scholz, der Bundeskanzler, und wahrscheinlich auch die SPD-Spitze haben ihm da ein Stoppschild aufgestellt. Er hat einige Alleingänge schon hingelegt. Das fing schon an mit dem Begriff der Kriegstüchtigkeit. Als er gesagt hat, wir müssen die Bundeswehr kriegstüchtig machen, da haben schon einige in der SPD Stirnrunzeln bekommen. Ich weiß, warum er diesen Begriff gewählt hat, aber er war natürlich edgy, neudeutsch gesagt. Dann hat er eine Brigade in Litauen aufgestellt mit immerhin 4.000 oder ist dabei, sie aufzustellen, hat aber beschlossen, dass es passiert, mit immerhin 4.800 Soldaten ohne Absprache mit dem Bundeskanzler. Und dann hatte die Wehrpflichtdiskussion begonnen und er will natürlich eigentlich das schwedische Modell. Zum schwedischen Modell gehört aber ein zweiter Teil. Wenn es mit der Freiwilligkeit nicht hinhaut, dann kommt die Pflicht ins Spiel. Und genau diesen Teil hat er jetzt abgezwackt und zwar nicht, weil er nicht mehr davon überzeugt wäre, sondern weil ihm seine Grenzen hier aufgezeigt wurden. In der Sache, muss ich sagen, werden wir das Thema wiederbekommen. Aber er hat einfach überzogen mit seinen Alleingängen. Und da hat er jetzt hier mal das Stoppschild bekommen.
Jetzt finde ich interessant, dass Sie von Alleingängen sprechen, weil er ist ja in einer Situation Verteidigungsminister geworden, in der seine Vorgängerin Christine Lambrecht, wir erinnern uns an dieses Silvester-Video, das verunglückt war, tatsächlich in einer sehr geschwächten Position abgetreten ist und er am Anfang so als der Savior, sage ich jetzt mal, gehandelt wurde, der jetzt eben, sie nennt es jetzt Alleingänge, aber der aus meiner Sicht auch einfach viele Ideen hatte, wie er jetzt dieses Amt des Bundesverteidigungsministers in dieser sehr, sehr komplexen, wirklich auch bedrohlichen Situation ausfüllt. Finde ich auch total interessant, dass dann eben doch auch so jemand dann möglicherweise zu weit gehen kann.
Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass er der erste Amtsinhaber seit geraumer Zeit ist, bei dem man merkt, dass er für dieses Thema brennt, für das er da zuständig ist. Das ist schon mal gut. Darüber freut sich auch die ganze Bundeswehr, glaube ich, dass sie merken, da ist jemand, der ist wirklich unser oberster Ombudsmann, unser oberster Interessenvertreter. Es gab ja auch diese auch bekannt gewordene Äußerung von ihm aus dem internen Gespräch, wo es ums Geld ging und er gesagt hat, naja, also wenn ich hier nicht für den Etat der Bundeswehr kämpfen würde, dann müsste ich das alles nicht machen. Es ist dann ein bisschen anders interpretiert worden, so als hätte er da den Battle fast hingeschmissen. Das meinte er gar nicht. Aber er setzt sich eben ein. Nur, du bist eben in einer Koalition und du bist in einer Partei, in dem Fall der SPD. Und da musst du schon ein bisschen dich rückkoppeln und kannst nicht so weit alleine nach vorne vorpreschen. Und das ist jetzt in diesem Fall schiefgegangen, beziehungsweise da wurde er eingebremst. Ich glaube aber, dass uns das Thema noch einholen und wieder einholen wird. Also die Frage, brauchen wir vielleicht doch eine Wehrpflicht nach dem schwedischen Modell, die wird wieder auf die Tagesordnung kommen.
Das fand ich einen anderen Punkt noch erwähnenswert, nämlich das Timing. Wir hatten es ja vorhin schon auch in anderem Zusammenhang von diesem Timing-Problem. Pistorius wollte offenbar, so heißt es, und das muss ich vielleicht an dieser Stelle nochmal sagen, alles, was wir hier besprechen, ist auch noch nicht offiziell verlautbart, sondern wurde in Hintergründen gesagt und dann eben in den Medien berichtet. Eigentlich wollte er ursprünglich offenbar schon Ende Mai seine Vorschläge präsentieren. Da gab es eben die klare Ansage des Kanzlers, haben Sie gerade erwähnt. Und offensichtlich wird die Europawahl am 9. Juni im Moment auch wirklich so als so ein Pflock gesehen, vor dem man lieber in einer SPD, die Wahlkampf mit einem Friedensversprechen macht, nicht so viel über eine Wehrpflicht reden möchte. Und deswegen wurde das offensichtlich verschoben. Und das heißt, so um den 12. Juni rum könnten dann seine konkreten Pläne dann auch offiziell verkündet werden.
Ja, also ein Kollege von mir, der das Verteidigungsressort bei uns betreut, den haben wir schon immer so ein bisschen, nicht ausgelacht, aber belächelt, wenn er wieder sagt, jetzt, aber diese Woche kommt er wirklich, diese Woche kommt er jetzt wirklich mit seinen Plänen rüber. Und ich meine, ja, lass gut sein, Daniel, das wird doch wieder nichts. Und sie haben den Hintergrund geschildert, das war nicht gewollt von Scholz am Ende. Und sie haben auch zu Recht auf den Widerspruch hingewiesen, der dann offensichtlich würde, wenn ich mich als Friedenskanzler plakatiere, hier bei der Europawahl und zugleich mich auf den Weg mache, die Wehrpflicht wieder einzuführen, dann passt das nicht so ganz zusammen. Ich würde ja sagen, lieber mehr Vorsicht bei diesem Plakat als bei dieser Frage, aber Olaf Scholz hat es offensichtlich anders entschieden für sich.
Danke, Christoph Schwennicke, Politikchef und Mitglied der Chefredaktion bei T-Online. Danke für Ihren Besuch und für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Hat großen Spaß gemacht.
Mir auch. Und demnächst vielleicht auch eine Runde Rummikub nach der Sendung.
Aber sofort. Wir sollten nur noch jemanden Dritten dazu holen, weil dann macht das Spiel erst richtig Spaß.
Da haben Sie einen Punkt. Es gibt ja noch eine Redaktion. Heiko Bredow ist bestimmt am Start. Schön, dass Sie dabei waren.